Hallo, ihr hört UP-Podcast, den Podcast rund um Therapie und Praxis.
Das ist raus. Es steht jetzt in der Anlage 1 tatsächlich drin, dass eine ärztliche Diagnose auf der Verordnung vorhanden sein muss. Und nicht mehr die ärztliche Diagnose. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied.
Herzlich willkommen bei UP-Podcast, dem Podcast von Unternehmen Praxis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Barbara Wellner und ich bin Teil der UP-Redaktion. In dieser Folge geht es um die Vertragsanpassung in der Logopädie, die zum 1. Mai 2026 in Kraft getreten sind. Mein heutiger Gast ist Dietild Remmert. Sie ist Logopädin, Praxisinhaberin und erste Vorsitzende von Logo Deutschland, dem logopädischen Berufsverband, der ausschließlich Selbstständige vertritt. Hallo Dietild.
Hallo Barbara.
Dietild, ich habe ja schon angekündigt, wir sprechen heute über Einzelheiten der Vertragsanpassungen, die seit dem 1. Mai gelten. Wie ist es denn dazu gekommen? Welche Rückmeldungen und Erfahrungen waren ausschlaggebend für die jetzt erfolgten Vertragsanpassungen?
Dazu gekommen ist es, weil es direkt mit dem Vertrag oder im ersten Jahr, nachdem der Vertrag 2021 mit Schiedsverfahren in Kraft getreten ist, Absetzungen gab, wo sich herausstellte, dass es Unklarheiten im Vertrag gibt. So, und dann haben wir erstmalig im Jahr später, 22 im November, versucht, mit den Kassen so die wichtigsten Punkte zu vereinbaren. Damals war es zum Beispiel häufig die Unterschrift von Begleitpersonen, auch bei Kindern gedacht, war es immer nur für Erwachsene ab 18 Jahre, weil Kinder sind halt Kinder und müssen nicht zwangsläufig eine Leistung bestätigen. Dieser Versuch ist gescheitert, der zog sich hin bis Anfang 24. Dann haben drei Verbände den Vertrag gekündigt. Die Kündigung ist nicht zustande gekommen, weil dann ein Verband nicht mitgekündigt hat. Und dann haben wir gedacht, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt müssen wir nochmal den Weg der einvernehmlichen Anpassung gehen. Und das war dann sehr lang, sehr kleinteilig, weil wir wirklich versucht haben, alles auszumerzen, was an Unklarheiten da ist, um einfach die sogenannten kreativen Absetzungen von Krankenkassen möglichst zu vermeiden. Und ich glaube, das ist zumindest in einem ersten Schritt gelungen. Für uns als Logo Deutschland war noch wichtig, dass wir Klagepunkte wegbekommen. Wir hatten den Schiedsvertrag beklagt. Und auch das ist uns gelungen. Im ersten Schritt hatten wir schon die Hardwarepauschale erledigt im Vorfeld. Die Bearbeitungsgebühr von 40 Euro war noch ein Riesenthema für alle, was ja super ärgerlich ist, die ist jetzt weg. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Online-Fortbildung 50% nicht sachgemäß ist. Also auch die war weg. Das sind aber Punkte, die waren relativ schnell erledigt. Also die Arbeit haben tatsächlich viele, viele kleine Änderungen im Vertragstext gemacht, die das Ganze ein bisschen sicherer aufstellen sollen.
Wenn du jetzt sagst, es sind viele kleine Änderungen, die man vielleicht auch nicht ganz ohne weiteres sofort merkt, so wie diese großen Anpassungen, was sind denn für dich so oder für euch als Verband so die fünf wichtigsten Neuerungen, die diese Vertragsanpassungen jetzt mit sich bringen?
Also einmal natürlich die Bearbeitungsgebühr, habe ich schon benannt, die 100% Online-Fortbildung. Ganz wichtig ist, dass wir nicht mehr der Diagnose-TÜV sein müssen. Also wir müssen eine ärztliche Diagnose zwangsläufig prüfen. Für uns ist aber handlungsleitend oder bleibt handlungsleitend die verordnete Diagnosegruppe. Vielleicht als kleines Beispiel. Eine Brustkrebspatientin bekommt Stimmtherapie. Als Diagnose landet Brustkrebs auf der Verordnung. Ist häufig das Problem der Reihenfolge von Diagnosen in Listen. Und wir wissen, dass bei einer OP eine Intubationsnarkose erfolgt und dass eine Intubationsnarkose Stimmlippen verletzen können und daraus eine Stimmstörung resultieren kann. Das wissen aber Sachbearbeiterinnen und Bearbeiter bei Krankenkassen nicht. Und dann führt sowas bisweilen zu Absetzungen. Das wollten wir vermeiden, weil es macht immer Aufwand und es ist total ärgerlich, wenn wir als Praxisinhaberin Ärztinnen und Ärzten sagen müssen, bitte ändere deine Diagnose, die passt hier nicht. Ja? Bisweilen reagieren da die Praxen nicht so geschmeidig, sagen wir mal so. Ist ja auch nicht so schön. Und die Diagnose stimmt ja trotzdem, steht aber auf dem anderen Blatt. So. Das ist raus. Es steht jetzt in der Anlage 1 tatsächlich drin, dass eine ärztliche Diagnose auf der Verordnung vorhanden sein muss und nicht mehr die ärztliche Diagnose. Ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das heißt nicht, dass wenn jemandem auffällt, dass da, es gibt immer dieses klassische Beispiel Fußpilz, drauf steht, das wird häufig benannt. Also wenn eine Diagnose Fußpilz draufsteht, dann und das fällt auf, ne, ICD-10 ist ja auch kodiert, man muss es unter Umständen nachgucken. Da kann er ja doch mal eben nachfragen, was Sache ist. Und also wenn es auffällt und man weiß das und man weiß, hat einen guten Draht zum Arzt, würde ich durchaus sagen, aber bitte beim nächsten Mal bitte die korrekte Diagnose auf. Es können ja eh zwei drauf. Es verhindert einfach Nachfragen und alles, was Nachfragen sind oder auch vorübergehende Absetzungen, die vielleicht auch weniger werden, wenn die Kassen jetzt keine Bearbeitungsgebühr mehr dafür kassieren können. Dann kostet alles Zeit, kostet Geld, ist nicht schön, ist ein Stück Entbürokratisierung. Wir hoffen, es läuft.
Du hast gesagt, dass ihr der Diagnose TÜV nicht mehr sein müsst, was ihr vorher schon nicht sein musstet, aus guten Gründen, eben wegen der Auseinandersetzung mit den Ärzten. Was ist denn da handlungsleitend für
Na, die
euch
Diagnose,
und Verordnung?
ja, also wenn die Diagnosegruppe, die muss stimmen. Also ob ich SP5 habe, Sprachtherapie, SP6, Stimmsprechsprachtherapie, macht es unter Umständen einen Unterschied. Die Diagnosegruppe muss passen und was verordnet wird, muss ich auch abgeben. Deutlicher wird es natürlich, wenn man ST und SC gegeneinander stellt oder ST und SP. Ne, Stimmtherapie ist nicht gleich Sprach- und Sprechtherapie und erst recht nicht Schlucktherapie. Also was draufsteht, muss abgegeben werden. Was ganz, ganz wichtig ist und was vielleicht jetzt noch wichtiger wird, wenn man die Diagnosegruppe ändern lassen möchte, das muss ja Ärztin oder Arzt tun, dann muss man darauf achten, dass auch das ausgeschriebene Heilmittel auf der Verordnung noch stimmt. Wenn fälschlicherweise Schlucktherapie verordnet wird und es wird in SP geändert, dann muss als Heilmittel unten auch im Fließtext draufstehen Sprachtherapie oder bei SP6 Stimmen, sprich Sprachtherapie. Das merkt man in der Prüfung nicht sofort, aber darauf muss man achten. Also die Stimmigkeit zwischen Diagnosegruppe und dem ausgeschriebenen Heilmittel auf der Verordnung, die muss gegeben sein. Darauf muss man achten. Und in dem Kontext, bitte, ich komme zum Thema Leistungsbestätigung auf der Rückseite. Bisher mussten wir nur die Zeit aufschreiben. Ganz viele Kolleginnen und Kollegen haben auch bisher das Heilmittel draufgeschrieben. Wenn das Heilmittel geändert wird und da ist schon ein Heilmittel auf der Rückseite notiert, dann wäre das ein Problem. Also erstmal, wer hätte man gedankenlos quasi was Falsches abgegeben, was da nicht steht? Das sind aber häufig Sachen, die nicht reflektiert werden, weil Therapeutinnen therapieren erstmal. Dann machen wir eine eigene Diagnose und schauen, was der Patient hat und dann wird behandelt. Also macht es euch bitte nicht schwieriger, als es ohnehin schon ist, um wirklich absetzungsfrei abrechnen zu können, notiert auf der Rückseite die Zeit. Und neu hinzugekommen ist, das ist eine Pflicht, die auch von vielen bisher schon erfüllt wurde, wenn ein Hausbesuch abgegeben wird, muss auch der Hausbesuch dokumentiert werden. Und wenn Gruppe abgegeben wird, muss auch die Gruppe notiert werden. Einzeltherapie muss man nicht draufschreiben. Aber Appell, bitte nicht mehr als nötig, tragt keine Heilmittel ein und guckt, wenn die Diagnosegruppe geändert werden muss vom Arzt, immer ans Änderungsdatum und die Unterschrift denken und dann gegebenenfalls gleich das Heilmittel mitändern lassen. Und noch ein Appell, die Zeit gehört zum Heilmittel. Was so häufig durch die Foren geistert, unterschreiten ist ja kein Problem, ist ja billiger für die Kassen. Nee, Zeit gehört zum Heilmittel. Manche Kassen tolerieren es, wenn man unterschreitet. Und ausnahmsweise Unterschreitung ist auch was anderes als eine dauerhafte Unterschreitung. Aber macht bitte, was verordnet wird. Dann ist es nicht absetzungsgefährdet.
Danke für die Hinweise. Das ist ja wichtig nochmal für die Erinnerung, für die Umsetzung in der Praxis. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen und du kannst mit Punkt 3 der 5 wichtigen Neuerungen, nach denen ich dich ja eingangs gefragt habe, weitermachen. Was gehört für dich noch dazu?
Ja, es sind die 9 statt 3 Monate Widerspruchsfrist bei Absetzungen und 3 statt 4 Tage Woche, wenn man eine Praxis aufmacht, als Mindestanwesenheitszeit für GKV-Patienten. Das ist mehr Spielraum für Solos, die Care-Arbeit leisten im Rahmen der Ausstiegsplanung, wenn man in Richtung Rente gehen will. Also das ist wirklich eine gute Änderung und Man kann, wenn man Betreuungszeiten braucht, eher 3 Tage mit 8 Stunden oder 8,5 Stunden oder 9 Stunden mit Pausen- und Anfahrtszeiten organisieren, als an 4 Tagen 6 Stunden plus Pausen, Betreuungszeiten etc. pp. Das ist richtig gut. Und was noch klasse ist, das wäre dann Punkt 6, die Option zur nachträglichen Bestätigung der Unterschrift bei TML, wenn man das vergessen hat oder wenn die Patienten vergessen haben, mal eben eine E-Mail zu schicken, dass TML stattgefunden hat und eben die Klarstellung, die ich eingangs schon erwähnt habe, dass eine Unterschrift von Begleitpersonen für Kinder nicht erforderlich ist.
Das sind die wichtigsten Neuerungen. Jetzt nochmal, du hast ja am Anfang gesagt, bist du auf die Fortbildungsregelung eingegangen, dass eben ja jetzt Online-Fortbildung und Präsenzfortbildung gleichgestellt sind. Es gibt ja auch noch eine andere Neuerung bei den telemedizinischen Leistungen, also bei der Videotherapie, was diese Grenze angeht. Auch wenn meine Erfahrung ist, nach wie vor nutzen wenige Kolleginnen und Kollegen Videotherapie. Aber kannst du dazu noch etwas sagen?
Ja, die 30%-Regel ist entfallen. Das war tatsächlich ein Impuls eines Mitglieds von uns, die mal geschrieben hat, vor 2 Jahren, glaube ich, und gesagt hat, was mache ich denn eigentlich, wenn ich möchte schwanger werden, ich plane ein Kind. Was sagt es denn, wenn meine Ärztin sagt, ich soll am besten nicht mehr mit Kindern arbeiten? Dann müsste ich ja auf Telemedizin umsteigen und dann habe ich ja ruckzuck die 30% gerissen. So. Und mit dem Beispiel sind wir auch in die Verhandlungen reingegangen und es ist jetzt so, dass man, wenn man einen Grund dafür hat, 30% nicht einhalten zu können, muss man den benennen und dann ist es in Ordnung. Was ich gelernt habe, auch in dem Kontext, ein juristisches soll 30% nicht überschreiten, heißt aber eigentlich ein muss. Also soll heißt, ich muss es tun, außer ich habe gute Gründe. Und das haben wir jetzt.
Das heißt, man darf es nicht einfach so, sondern eben, so wie du sagst, genau. Die Schwangerschaft ist ein guter Grund dafür, eben zu so einer Ausnahmeregelung.
Ja, TML als Konzept, wie es auch häufiger mal an Fragen kommt, wir haben gelesen, da wirbt eine Praxis mit, sucht Mitarbeiterinnen nur für TML, Homeoffice etc. pp., das geht nicht im GKV-Bereich, es geht alles nicht und damit wären auch 30% nicht zu begründen. Geht nicht.
Ja, genau, das muss man wissen, sowohl als Inhaberin und Inhaber als auch als Therapeutin, dass es dafür Regeln gibt, die eben für alle gelten, die sich an der GKV-Versorgung beteiligen. Wenn wir jetzt zum Schluss noch darauf eingehen, es gibt ja sogenannte Auslegungsschreiben, die aus so einem Verhandlungskontext entstehen, die ihr gemeinsam mit dem GKV-Spitzenverband für die Krankenkassen formuliert, damit eben Dinge richtig verstanden werden, so wie sie gemeint sind. Kannst du da nochmal einen Einblick geben, welche Punkte da jetzt zum Beispiel eben Inhalte sind?
Also es gibt 2 Auslegungsschreiben. Es gibt ein Auslegungsschreiben, was sich an die Krankenkassen richtet und es gibt eins, was sich an die Argen richtet. In diesen Auslegungsschreiben ist alles gelandet, was eher selten vorkommt und was dann nicht so gerne im Vertrag geändert werden sollte seitens der Kassen. Nach dem Motto, wir können ja nachbessern, wir haben eh noch den einen oder anderen Punkt, wo wir noch mal ran müssen, um eine weitere Vertragsanpassung zu machen. Also prüft bitte erstmal, ob sich das jetzt bewährt, ob das funktioniert. Und mit der Idee, schreiben an die Argen, dass 16 oder mehr Argen eben auch entsprechend den Vertrag gleich lesen und nicht mal so und mal so auslegen, wenn es um Zulassung geht zum Beispiel. Und bei den Kassen auch, da geht es zum Beispiel im Schreiben an die Kassen um die Unterbrechungskürzel. Im Vertrag steht, also laut Heilmittelrichtlinie müssen sie gesetzt werden. Im Vertrag steht, wenn sie nicht drauf sind, dann, also es wird nicht geprüft und dann ist es eben auch keine Beanstandung zur Absetzung. Da haben sich nicht alle dran gehalten. Dann haben wir solche Geschichten wie eine fachliche Leitung an 2 Standorten, dass manche Kassen davon ausgehen, dass eine 24-Stunden-Präsenz gefordert wird, ne, also am Ort. Das heißt, also wer 2 Standorte betreuen würde, müsste dann schon 6 Tage arbeiten. Das ist eine Klarstellung, dass das nicht sein muss. Dann geht es um Korrekturdaten, Lieferungen. Dann ist drin die Fortbildungsverpflichtung, dass der Betrachtungszeitraum von 2022 bis 2025 letztendlich auch so eingeordnet werden soll, dass wenn jemand nicht Präsenzfortbildung gerade in der Corona-Zeit erbracht hat, dass eben Online-Fortbildungen gelten. Da geht es um so Kleinigkeiten wie Bericht auf besondere Anforderungen, damit nicht 5% abgerechnet wird, weil viele Programme lassen beim Bericht auf besondere Anforderungen nur eine Abrechnung mit einer Verordnung zu. Das funktioniert aber nicht immer in der Praxis. Ne? Kleinigkeiten, die betreffen vielleicht mal jede Hundertste, keine Ahnung. Aber dann ist es eben doof, wenn man es nicht geregelt hat. Wichtig ist nochmal der Zahlungsverzug. Also wenn Kassen zu spät zahlen oder unberechtigt abgesetzt haben, dann zahlen sie auch in der Folge zu spät. Dann können wir nach wie vor die 40 Euro Bearbeitungsgebühr nach BGB geltend machen, dass dann die Ansprechpartner die Krankenkassen sind und dass sie auch Kontaktdaten zur Verfügung stellen müssen, weil das häufig in der Vergangenheit so lief. Abrechnungszentrum, nö. Krankenkasse macht das Abrechnungszentrum.
Ja, ich
Ping-Pong,
verstehe.
ärgerlich, viele haben darauf verzichtet. Ne? Dann der Hinweis bei der Leistungsbestätigung, auch wenn das im Vertrag drin ist und dass eben Verordnungskorrekturen sich auf die gesamte Verordnung beziehen. So. Und dann eben Auslegungshinweise an die Argen ist, dass die fachliche Leitung nicht an die physische Anwesenheit gebunden ist und dass eine Mitarbeitermeldung anlassbezogen erfolgt. Das heißt also, das, was früher im Vertrag stand, einmal jährlich muss ich die Mitarbeiteranzahl melden. Habe ich persönlich erlebt. Ich habe das zweimal gemacht und dann schrieb die Krankenkasse zurück, warum ich eine Meldung mache, wie das, weil es im Vertrag steht. Ne? Also, ja, so. Das ist nicht nur mir so gegangen, das wissen wir, ne? Und dann haben wir noch einen Punkt, eine vorübergehende Schließung wegen Elternzeit. Das betrifft Solopraxisinhaberinnen oder aus Krankheitsgründen oder warum auch immer, soll die Zulassung nicht berühren. Das heißt, die Zulassung ruht nicht, sondern es ist eine vorübergehende Schließung und eine Wiederaufnahme soll jederzeit möglich sein, weil solche Sachen kommen wie, man hat ein Mitglied krebserkrankt. War klar, die ist für einen halben bis dreiviertel Jahr nicht in der Praxis und dann hat die Kasse oder die AG ihr quasi die Zulassung entzogen und dann sollte sie neu zulassen und das ist natürlich was, was man alles nicht gebrauchen kann in solchen Fällen. Wir hoffen, dass mit den Klarstellungen dann auch alle Kassen erreicht werden, weil jede Kasse ist durchaus in der Lage, auch selber den Vertrag auszulegen. Wir haben einen Hinweis einer Krankenkasse, die uns schon gesagt hat, dass aber Änderungen an der Verordnung doch nur dann vorgenommen werden dürfen, nachträglich, wenn sie vorher falsch oder fehlend waren. Eine Änderung der Zeit nachträglich würde diese Kasse als nicht fehlend und als nicht falsch einordnen. Wir sind gespannt, ob auch diese Krankenkasse, ich will sie jetzt einfach nicht nennen, vielleicht gibt es ja eine Änderung. Wir hatten eine heiße Diskussion jetzt im Vorfeld, nachdem diese Auslegungsschreiben da waren, ob diese Krankenkasse eben sich auch dran hält. Ansonsten bitten wir alle Mitglieder, meldet euch bitte bei uns, unsere Mitglieder bei uns, Mitglieder bei anderen Verbänden, bei den Verbänden, wenn was nicht läuft. Wenn wir nicht wissen, was schief läuft, dann können wir unheimlich schlecht reagieren. Also da bitte nicht zurückhaltend sein. Und Logo Deutschland hilft auch seinen Mitgliedern bei Absetzungsproblemen.
Also das klingt ja gerade diese beiden Punkte, was du eben gesagt hast, mit der, ich sag mal, mit der vorübergehenden Schließung der eigenen Praxis oder eben auch dieser Aufteilung der 24 Stunden Anwesenheit auf eben nur noch 3 statt 4 Tage, das so ein bisschen mehr die Lebensrealität auch der
Ja.
natürlich fast aus oder überwiegend weiblichen Logopädinnen und Praxisinhaberinnen da eben auch ein Stück weit mehr berücksichtigt wird, dass eben im Leben das natürlich auch bei den Inhaberinnen und Inhabern so spielen kann wie bei allen anderen auch,
Ja.
dass dann nicht gleich die Zulassung entzogen werden muss, sondern eben es irgendwie dafür eine pragmatische Lösung geben kann, wenn es eben so ist. Ist ja mit der 30%-Regelung, wie du das vorhin gesagt hast, kommt dem ja auch entgegen, wenn
Das ist Ziel. Der Vertrag muss lebbar und realistisch sein.
Dieter, vielen Dank für diesen Einblick rund um die Vertragsanpassungen, die jetzt eben seit gut einem Monat gelten. Gibt es noch etwas zum Schluss? Du hast ja jetzt eben schon einen Appell an alle gerichtet, egal ob sie bei euch Mitglied sind oder nicht, dass eben es wichtig ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen solche Erfahrungen machen, sie einfach das zurückspielen an die Stellen, die mit in die Verhandlungen gehen, damit eben die Praxis, Lebensrealität, Versorgungsrealität aller Beteiligten da eben möglichst Berücksichtigung findet in den Vertragsverhandlungen. Gibt es noch etwas, was dir jetzt zum Schluss wichtig ist, rund um diese Anpassung?
Ich glaube, es ist bekannt, dass Logo Deutschland für die Blanko-Verordnung steht. Und wir sehen es nach wie vor, dass die Blanko-Verordnung unternehmerisch ein Fortschritt wäre. Aber eigentlich nicht nur unternehmerisch, sondern auch inhaltlich. Es würde uns zurzeit ganz viel an Entbürokratisierung bringen, wenn wir die hätten. Es ist leider im Beitragsstabilisierungsgesetz tatsächlich auch die Rede von der Streichung der Pauschalen, die es zur Blanko-Verordnung gibt, weil das schon auch ein bisschen höheren Aufwand mit sich bringt. Also wir hoffen wirklich sehr, dass dieser Fortschritt für uns ein bisschen mehr Anerkennung zu haben, ein bisschen mehr Autonomie walten zu lassen. Ja, es ist bei uns nicht so viel wie in anderen Bereichen, aber wenn andere Bereiche das machen und wir ziehen nicht mit, dann stehen die vorne. Also ich meine, warum wollen wir dann auf den nächsten Schritt Direktzugang warten? Viele haben Angst vor einer Budgetierung. Ja, das kann man im Rahmen der Blanko-Verordnung mal super üben, Verantwortung zu übernehmen, ohne dass was passiert. Also die ist wirklich sicher. Da passiert nichts, wenn man sich anguckt, wie die Verträge der anderen aussehen. Das ist so mein Appell. Setzt euch mal damit auseinander und wendet euch bitte auch, wenn ihr Mitglied in einem Berufsverband seid, der nicht für die Blanko-Verordnung ist. Fragt nach, schickt mal einen Appell rüber. Wir sollten drüber reden, wir sollten weitergehen, damit es irgendwann auch mal so ist, dass wir auch von Seiten der Patienten und Patienten anerkannt werden. Tun wir, aber wenn ein Arzt sagt, das soll jetzt nicht mehr sein, dann ist es doof. Und wenn ein Arzt sagt, sie brauchen was, und ich sage als Therapeutin, aber nein, da ist jetzt keine Therapie notwendig, da möchte ich auch gehört werden, der Arzt oder die Ärztin steht immer oben drüber. Und ich finde, das muss sich möglichst kurzfristig mal auflösen. Ja, großer Appell. Nächster Schritt, Blanko-Verordnung, Direktzugang kommt danach. Ich halte den für wesentlich schwieriger, deswegen diesen einen Schritt nicht auslassen. Macht euch Gedanken drüber, fragt nach bei uns, wenn ihr was wissen wollt.
Okay, vielen Dank, dass du die Punkte zusammengefasst hast, auch für deinen Appell am Schluss nochmal. Wenn ihr andere Anregungen, Themen oder irgendetwas habt, was ihr auch gerne in die nächsten Vertragsverhandlungen mit hineingetragen haben möchtet, dann wendet euch auch zum Beispiel an unsere Redaktionsadresse redaktion@up-aktuell.de. Wir verlinken natürlich den Versorgungsvertrag für den Bereich Logopädie, Sprachtherapie auch nochmal in den Shownotes, wobei alles allen Praxisinhaberinnen und Inhabern, der natürlich sehr wohl bekannt ist. Vielen Dank, Dietild, dir für das Gespräch und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Barbara, danke dir.
Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxisführung, Unternehmertum und die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags könnt ihr eine neue Folge hören. UP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Folgt uns bei LinkedIn, Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback und eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.